Die Offenbarung, ein Buch mit 7 Siegeln, das endet mit Ich mache alles neu. Wie es dahin kommt und was alles auf dem Weg dahin passieren kann, dazu mehr in dieser Predigtreihe.
Ich hatte mal ein Problem im Computer und habe dann die Hotline angerufen. Irgendwann kam ich auch durch und dann nahm sie eine ganz viel Zeit. Das Problem hat er nicht wirklich gefunden, aber hat gesagt, aber jetzt gucken wir mal, räumen wir das ganze System mal ein bisschen auf. Ist mir so verschiedene Einstellungen durchgegangen, von denen ich gar nicht wusste, dass es die gibt. Danach hat gar nichts mehr so richtig funktioniert. Da habe ich mir gedacht, wozu rufst du einen an und denkst, er hat Ahnung von und nachher ist es schlimmer wie vorher. Vielleicht findet es manchmal wie diesen Spruch, da steht mehr im Schaufenster als im Laden, dann zu finden ist. Das braucht man nicht. Das war jetzt nur ein Computer, aber wie ist es, wenn es ums ewige Leben geht, wenn es um Gemeinde geht? Wenn da nicht mehr das Leben zu finden ist, wenn es da heißt, da ist zwar ein tolles Programm, aber nichts dahinter? Um so eine Gemeinde geht es heute und wie bei allen Sendschreiben finde ich immer wieder spannend, dass das zum einen Originalwort Jesu ist. Es sind Briefe aus dem Himmel. Hat Johannes diktiert bekommen von Jesus persönlich. Und dann an 7 Gemeinden sind die gegangen, die sie auch untereinander ausgetauscht haben. Wir haben sie bis heute ja in der Bibel. Und bei all diesen Sendschreiben ist immer wieder hilfreich, wenn man sich fragen kann, von dem, was wir dort lesen, trifft was auf mich zu? Im Positiven, wie im Negativen, und was kann ich für mich daraus lernen? Es ist heute schon das 6. Sendschreiben, was Jesus, der Herr seiner Gemeinde in Sardes, mitteilt. Wer die anderen noch hören möchte, die sind alle im Internet. Ich habe ja diesmal diese Predigtreihe so gemacht, dass ich abwechselnd, je nachdem, wo ich gerade war, in Nordhorn hier gepredigt habe. Wer also die anderen noch hören möchte und die zukünftigen, draußen hängt auch ein Zettel. Wenn ich jetzt sage, wo die zu finden sind, kann sich eh keiner merken. Ein paar Infos zunächst zu Sardes. Ihr seht ja auf der Karte, wo Sardes lag. In Kleinasien, wo Jesus diesen Brief hingeschrieben hat. Die anderen Sternchen, die hier eingekreist sind, sind die anderen Sendschreiben, Gemeinden. Ein paar Bilder, Ausgrabungen, Rekonstruktionen von damals, ein paar Eckdaten und Querverweise möchte ich ja heute wieder an den Anfang stellen. Kann manchmal so hilfreich sein, so einen kleinen Eindruck, so ein Bild von dem zu bekommen, in welchem Umfeld die Zeit, in welchem Umfeld die Gemeinde damals in ihrer Zeit zu Hause war. Sardes selber gibt es heute nicht mehr. Heute gibt es in der Nähe eine Stadt, die heißt Salili. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Das Sardes befindet sich etwa 10 Kilometer westlich davon. Unter den Hethitern, 1750 bis 1200 vor Christus hieß sie Asuva oder Uda. Also 1750 bis 1200 vor Christus. Der Ezekiel hat übrigens ungefähr knapp 600 vor Christus gelebt. Wie du vorhin gesagt hast, dann mal 600 Jahre weiter und dann nochmal 600 Jahre weiter kam dann Jesus und ein paar Jahre später hat er diese Briefe geschrieben. Bei Hethitern, vielleicht klingt es bei dem einen oder anderen, in der Bibel im Alten Testament ist von einem Hethiter die Rede mit Namen Uriah, den David damals ermorden ließ, weil er mit seiner Frau ein Kind gezeugt hat und das vertuschen wollte. Circa 700 vor Christus wurde sie als Sardes die Hauptstadt von Lydien. Der letzte König von Lydien hieß Krösus.
Den kenne ich.
Den kennst du? Persönlich?
Nee.
Aber den Krösus kennt man, den Begriff. Bin ich denn Krösus? Ja, es war einer, der eben für seinen Reichtum so auffällig war, dass bis heute das Sprichwort sich von ihm gehalten hat. Der kam aus Sardes, der Krösus. Um 500 vor Christus verlor Krösus eine von ihm angezettelte Schlacht gegen Persien unter Kyros II. Und Kyros II. War eben jener König von Persien, unter dem dann auch Nehemia, Haggai und andere später wieder den Aufbau von Israel beginnen durften. Sardes wurde damals zum Ausgangspunkt für die 2500 Kilometer lange persische Königsstraße von Persepolis, liegt im heutigen Iran, so ganz grob habe ich einen Pfeil mal drin eingeblendet, weil ich die Städte nur vorlese.
Danke.
Wenn ich nur die Städte vorlese, kann sich eh keiner vorstellen, wo das ist. Aber so sieht man mal ungefähr. Dann damals so eine Königsstrecke, die für die damaligen Verhältnisse eben gut ausgebaut war. 334 vor Christus eroberte Alexander der Große die Stadt. Circa 312 vor Christus wurden jüdische Kriegsveteranen durch die Seleukiden dort angesiedelt. Und diese jüdischen Veteranen waren so die Basis für die christliche Urgemeinde. Die Seleukiden gehen auf Seleukos den Ersten, Nikator zurück, einem Feldherrn von Alexander dem Großen. 133 vor Christus wird Sardes als Teil des Römischen Reiches zur Provinz Asia oder gehört dann zur Provinz Asia. 12 nach Christus wird Sardes durch ein Erdbeben fast zerstört. Die Römer erlassen ihnen für 5 Jahre alte Steuern und buttern 10 Millionen Sesterzen in diese Stadt, heute ungefähr 1,1 Millionen Euro. Schon ganz schön viel für damalige Verhältnisse, um die Stadt wieder aufzubauen. Und in dieser Gemeinde, dieser Stadt des Krösus, wo auch die Römer richtig viel Geld nochmal reingebuttert haben, da lebt die Gemeinde, an die Jesus nun diesen Brief schreibt. Er steht in Offenbarung 3, 1 bis 6. Ich lese zunächst den Text, dann gehen wir im Detail nochmal etwas durch. Und dem Engel der Gemeinde in Sardes schreibe, das sagt der, welcher die 7 Geister Gottes und die 7 Sterne hat. Ich weiß deine Werke. Du hast den Namen, dass du lebst und bist tot. Merkt ihr? Du hast den Namen, dass du lebst und bist tot. Da steht mehr am Schaufenster, als im Laden drin ist. Werde wach und stärke das Übrige, was sterben will, denn ich habe deine Werke nicht vollendet erfunden vor meinem Gott. So denke nun daran, wie du empfangen und gehört hast, und bewahre es und tue Buße. Wenn du nicht wachst, werde ich über dich kommen wie ein Dieb, und du wirst nicht merken, zu welcher Stunde ich über dich kommen werde. Aber du hast einige wenige Namen in Sardes, welche ihre Kleider nicht befleckt haben. Und sie werden mit mir wandeln in weißen Kleidern, denn sie sind es wert. Wer überwindet, der soll mit weißen Kleidern angetan werden, und ich will seinen Namen nicht tilgen aus dem Buch des Lebens und will seinen Namen bekennen vor meinem Vater und vor seinen Engeln. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Soweit dieser Brief. Und wenn man die ganzen Sendschreiben so sieht, ist es eigentlich, finde ich, gefühlsmäßig so der härteste, wo es so am negativsten bewertet wird. Im Einzelnen, dem Engel der Gemeinde in Sardes schreibe, das sagt der, welcher die 7 Geister Gottes und die 7 Sterne hat. Jesus stellt sich jeder Gemeinde individuell vor, immer in einem Bezug zu dem, was er der Gemeinde auch sagen will. Ich habe so eine Übersicht dazu angefertigt, ich habe es wahrscheinlich schon mal gesehen von der anderen Predigt her. Bei Sardes, der die 7 Sterne in den Händen hält und die 7 Geister hat. Die Zahl 7 steht in der Bibel für ein abgeschlossenes, erfülltes Ganzes, sowas wie eine Vollzahl. Ein Bild der Vollkommenheit. 7 Tage Schöpfung und die Schöpfung war vollkommen. 7. Tag war der Tag der Vollendung, der Ruhetag. Und Offenbarung, wenn man dann weiterliest, gibt es 7 Posaunen, 7 Siegel. All das zeigt, dann ist es vollendet. Das 7. ist immer der Abschluss von dem Ganzen. Und hier spricht der, der unser Heil vollendet hat. Der Vollkommene. Und so stellt sich Jesus dieser Gemeinde in Sardes als der vollkommen Perfekte vor. So vollkommen, da muss nichts nachgebessert werden. Und ebenso vollkommen und unanfechtbar ist seine Sichtweise und sein Urteil. Und was Jesus lobt, ebenso wie es kritisiert, beides kommt aus einer objektiven, vollkommenen Sicht. Wir merken mal allgemein, dass Jesus nicht schwarz-weiß sieht, sagt, ihr seid alles nichts, weil das vorkommt bei euch. Er sagt immer, was gut ist und wo man hingucken muss, damit es besser wird. 7 Geister stehen für den vollkommenen Geist. Ihr nutzt vielleicht so an 2 Funktionen des Geistes oder 2 Bilder. Das eine ist an den Odem Gottes. Als Gott den Menschen geschaffen hatte, gab er ihm seinen Atem. Das, was uns zu einer lebendigen Seele macht, ist das, was Gottes Atem in uns ist. Das zweite, an das es uns erinnert, ist der Heilige Geist. den Gott uns gibt und uns zu Kindern Gottes macht. Wenn wir verstanden haben, was Jesus für uns getan hat und dann unser Leben Jesus geben, erfüllt uns dieser Geist Gottes und lebt in uns. Warum stellt sich Jesus dieser Gemeinde so vor? Ich glaube, Jesus macht hier deutlich, dass er der Sender dieses Heiligen Geistes ist. Und wo Menschen mit ihm ins Reine kommen, wo Buße, Umkehr und Erneuerung geschieht, bewirkt er das durch seinen Heiligen Geist. Und damit schenkt er neues geistliches Leben. Hat man vorhin ja schon ewigen Leben gesprochen. Das ist dieses ewige Leben. Wenn der Geist Gottes in uns ist, weil wir Jesus unser Leben gegeben haben, haben wir ein Leben, diese Beziehung zu Gott, die auch den Tod überdauert. Das ist, was die Bibel mit ewigem Leben meint. Die Beziehung zu Gott bekommen wir, wenn wir hier unser Leben Jesus geben. Und dann ist egal, was in diesem Körper passiert, diese Beziehung bleibt in Ewigkeit. Deswegen sagt Jesus, ihr habt das ewige Leben. Ihr werdet leben und nicht, selbst wenn ihr stirbt. Jesus sagt also, bei mir gibt es den Geist, durch den ihr leben könnt, ewig leben. Und das sagt er hier zur Erinnerung, zum Ruf zur Umkehr, zu einer Gemeinde, die er als geistlich tot entlarvt hat. Und weiter stellt sich Jesus der Gemeinde vor als der, der die sieben Sterne hat. Und da greift er nochmal zurück auf die ersten Kapitel Offenbarung. Er hat damals in der Predigt das schon etwas mehr ausgeführt. Da stehen die Sterne für die Boten der Gemeinde. Der Bote, den Jesus gebraucht, um seiner Gemeinde sein konkretes Wort hier auszurichten, ist Johannes. Johannes ist sein Bote von ihm beauftragt und er schreibt nun an die Gemeinde, an den Verantwortlichen der Gemeinde. Aber es muss uns bewusst sein, er schreibt hier nicht Johannes. Nicht seine Gedanken, nicht seine Sicht. Es ist nicht menschliches Wort eines altgewordenen Jüngers, sondern es ist Gottes Wort direkt. Die Botschaft kommt direkt vom Thron Gottes. Und die Botschaft reiht sich ein in die Botschaft der anderen Briefe an die anderen Gemeinden. Ich glaube, dass Jesus vielleicht gerade mit diesem Nachdruck, das kommt von mir, bis heute diesen Einwänden vorbeugen möchte, die es damals gab, die es heute gibt, so immer wieder gibt. Ja, die Bücher der Bibel und auch gerade die Offenbarung sind ja aus der Brille des Johannes geschrieben. So mit seiner Biografie, mit seinem Verständnis. Da muss man erstmal alles viel wegstreichen, was da noch übrig bleibt. Das ist in der modernen Theologie eigentlich üblich geworden, leider auch mit vielen frommen und ehemals evangelikal frommen Ausbildungsstätten, dass man immer zurechtschreibt, was kann denn noch von Gott kommen, was nicht. Aber die Bibel ist Gottes Wort. Das macht Jesus an dieser Stelle auch deutlich. Und nicht wir haben das Recht, Gottes Wort zu hinterfragen, aber Gottes Wort hat immer das Recht, uns zu hinterfragen. Und vielleicht wusste Jesus das damals schon, dass wir bis heute damit zu tun haben werden, dass er das so deutlich sagt. Und da hat Jesus an mehreren Stellen Humor. Ich weiß, dass zum Beispiel die Geschichte von Jona, gerade in dieser modernen Theologie, so als passt eigentlich in die Bibel, so eine Legende abgetan wird. Könnte man ja vielleicht den Gedanken weiterdenken, aber blöderweise, Entschuldigung, ich meine es positiv, hat Jesus sich ausgerechnet auf diesen Jona bezogen. Das ist ja schlecht aus der Bibel wegzuerklären, er sagt, ihr kriegt kein anderes Zeichen als das Zeichen des Jona. Tja, unser Gott wusste, wie wir ticken und an vielen Stellen können wir das immer wieder dankbar auch entdecken. Und auch gerade von Johannes, dem sagte man ja oft nach, dass er seine Offenbarung unter Drogen geschrieben habe. Weil wie kann man sonst auf solche Fantasiegebilde kommen? Wie kann man sonst solche Fantastereien haben? Aber da können wir ganz entspannt sein, so 2000 Jahre nach Johannes, oder knapp 2000 Jahre nach Johannes, wissen zum Beispiel, was das bedeutet, ohne Zahlen keine mehr kaufen, verkaufen, PIN-Zahl vergessen. Kann ich schon verstehen, dass das die Generation vorher sich nicht vorstellen konnte. Oder wenn es an anderen Stellen heißt, wird in der Predigt auch noch kommen, dass zwei Zeugen dann umgebracht werden, die ganze Welt verfolgt das. Das können erst wir, das live verfolgen. Ne? Hier damit. Was passiert? Ist er sofort live dabei? Nee. Johannes hat wirklich die Zukunft gesehen, Gott hat sie ihm gezeigt. Und das, was er weitergibt, ist an dieser Stelle einfach Wort Gottes. Das dürfen wir ganz fest wissen. Dass hier der spricht, der Herr ist, der auferstanden ist, der uns seinen Geist gibt. Und Gott sagt nun zu dieser Gemeinde, bei euch trübt der Schatten. Fällt auf, ohne Umschweife kommt Jesus direkt jetzt zur Sache. Und auch hier stellen wir wieder fest, wie in allen anderen Gemeinden auch, Jesus weiß genau, was los ist. Er lässt sich nicht blenden von dem Äußeren, er weiß, was los ist. Und er spricht jetzt drei Dinge an, die die Zuhörer damals zutiefst aufschrecken mussten. Das erste, du hast den Namen, dass du lebst. Du hast nur den Namen, dass du lebst. Ne? Wie der Anruf bei der Hotline, man denkt, die müssen es ja wissen. Aber es kommt nichts. Bei dir steht mehr im Schaufenster als im Laden. Mit anderen Worten, das Gemeindeleben ist eine super optische Täuschung. Die fromme Welt spricht von dir, sah das, sieht auf dich, erzählt von dir. Du hast ja den ganzen Frommen sogar einen Namen vielleicht gemacht. Vielleicht gucken alle neidisch auf dein Potenzial in dieser reichen Stadt, der Stadt des ehemaligen Krösus. Zumindest so lange, bis keiner genauer hinsieht. Aber das macht Jesus. Jesus sieht genau hin. Er bleibt nicht am Schaufenster stehen. Er lässt sich nicht blenden von dem, was schön und gut ist. Ich weiß deine Werke. Ich weiß deine Werke. Ich sehe hinter deine kunstvoll aufgebaute Fassade. Ich weiß nicht, welche Fassaden ihr aufgebaut habt. Ich behaupte, jeder hat ein Stück Fassade. Jeder möchte gewisse Bereiche seines Lebens, dass das nicht andere wissen. Und es gibt eine kleine, aber schreckliche Geschichte von einem Kind, das mal aus Spaß so einen Zettel geschrieben hat, es ist alles herausgekommen, das im ganzen Ort verteilt hat, anonym die Briefkästen. Einige sollen danach Selbstmord gemacht haben. Jeder zu seiner Fassade, Jesus sieht dahinter. Und hier spricht der Vollkommene, hier spricht der Fachmann, hier spricht den, dem keiner was vormachen kann, aber das dürfen wir auch an dieser Stelle mithören, der aber auch sein Leben für uns gegeben hat, dass wir keine Fassaden brauchen. Da spricht der, der sich auskennt. Wir haben ein schönes Gemeindehaus bekommen. Und ich weiß noch, wie wir es uns angeguckt hatten und dann der Verwaltungsleiter mit durchging und gesagt hat, ja, da und da sind ein paar Stellen. Da kam der Fachmann durch, da gibt es Bedarf, aber im Großen und Ganzen ist das gut. In Nordheim ging er mit uns auch durch ein Gebäude durch. Das fanden wir optisch schön. Ich fand es sogar moderner und in besserem Zustand wie hier. Und dann kam er an und sagte, da ist so ein Renovierungsstau. Und hat die Stellen gezeigt, die für uns Fassade waren. Und Jesus sieht, was Fassade ist. Er sieht auch, was dahinter ist. Und dann sagt er, du hast hier den Ruf, einen Namen, dass du lebst. In Wahrheit bist du tot. Er lässt sich eben nicht vom Äußerlichen blenden. Sie galt nicht, wenn man es gerade mit Smyrna vergleicht, Smyrna war genau umgekehrter Zustand, sie galt nicht als eine Modellgemeinde. Sie hatten keinen großartigen Ruf. Von außen gesehen waren sie arm, klein, erbärmlich, jämmerlich, unattraktiv, heftig verfolgt. Und was sagt Gott? Ihr seid eine ganz große Nummer. Ihr seid mir treu geblieben. Ihr habt die erste Liebe nicht verlassen. Und bei Sardes erleben wir jetzt genau das Gegenteil. In Sardes gab es zu der Zeit keine Verfolgung, kein Druck von außen. Sie hatten viele Freiheiten, alles Mögliche auf die Beine zu stellen, was sie offensichtlich auch taten. Und doch, geistlich tot, mausetot. Ich muss so daran denken, wie heute in vielen Kirchen und Gemeinden versucht wird, diese Räume zu füllen mit allen möglichen Aktionen. Yoga-Gottesdienste, Harry Potter-Gottesdienste. Heute weiß ich, in Schüttorf findet ein Pink Floyd, glaube ich, Gottesdienst statt. Also alles Mögliche, um Leute zu kriegen. Das macht Schlagzeilen, das kommt in die Zeitung. Wenn wir einladen, das kommt nicht in die Zeitung. Aber sowas kommt in die Zeitung. Aber was steckt dahinter? Ist ja Jesus da noch drin? Ich kenne es nicht, ich will da jetzt kein Urteil erlauben an dieser Stelle. Bei anderen weiß ich, dass sie nichts dahinter war. Und jetzt sagt Jesus, es ist purer Aktivismus, was du lebst, keine Beziehung zu mir. Dann kommt das Dritte, was er kritisiert. Du merkst einfach nicht, was mit dir los ist. Und ich glaube, hier spricht Jesus das an, was weit verbreitet ist, eine weit verbreitete Krankheit der Menschheit, eine gestörte Selbstwahrnehmung. Und Leute, auch daran kann jeder von uns erkranken. Jeder sieht sich in der Regel anders, oft besser, als er wirklich ist, manchmal auch schlechter, als er ist. Gehört beides dazu. Und ich habe den Eindruck, dass seit Corona diese Krankheit zu einer nicht mehr eindämmbaren Seuche geworden ist. Politisch wie gesellschaftlich fehlt immer mehr eine echte, gesunde Selbstwahrnehmung. Aber dabei muss man nicht erst zu anderen gehen. Diese Störung, die beginnt ja oft schon bei uns zu Hause. Wie ist das, wenn man Kataloge wälzt und sagt, oh, das Kleid gefällt mir oder der Anzug gefällt mir? Und dann zieht man ihn an und im Spiegel sagt, das sah doch viel besser aus bei diesem hübschen Modell. Das hat man doch vor Augen. Oder man denkt vielleicht so klug wie die Denkschnees in den Shows, ne, diesen Quiz-Sendungen, wenn sie dann plötzlich patzen, na, hätte ich doch gewusst. Aber jemand sitzt nur selber dort. Oder wie sportlich sind wir alle? Wir wissen alle, wie man die Tore schießt. Das Ding hätte ich aber reingemacht. Aber jemand steht auf dem Platz. Oder der absolute Klassiker finde ich immer wieder. Bitte kein Bild von mir, das sehe ich immer so unpassend aus.
Nur auf dem Bild.
Nur auf dem Bild. Dabei bilden die Bilder nur ab, was ich bin. Ne? Aber es ist ein ganz großer Klassiker. Also ihr merkt, wir haben alles so eine gewisse Fassade von uns. Und sagen, so möchte ich wahrgenommen werden. Das kann man als Gemeinde auch leben. Samarien sah das auch der Fall. Da sagt Jesus, nee, ich sehe hinter den Spiegel, ich sehe hinter die Fassade, ich weiß, was los ist. Und hält seine Gemeinde nur diesen Spiegel der Wahrheit vor, er zeigt ihnen, wie sie wirklich sind, nicht wie sie fühlen oder meinen zu sein. Warum schreckt Jesus seine Leute so brutal auf? Ganz einfach, der Blick in den Spiegel ist der erste Weg zur Selbsterkenntnis. Wenn ich den Mut habe, den Spiegel zu sehen und sagen, okay, dann muss ich mich mal rasieren, da muss ich vielleicht noch was machen, wo ich merke, dass Handlungsbedarf ist. Erst wenn ich den Mut habe, ehrlich vor mir selber zu sein, ist der Schritt getan, dass ich etwas ändern kann. Und weil es Jesus um diese notwendige Veränderung geht, bleibt er nicht bei der Analyse oder der Diagnose stehen und spricht schon sein Urteil darüber, sondern es heißt so weiter, werde wach. Werde wach. Und stärke das Übrige, was sterben will. Denn ich habe deine Werke nicht vollendet erfunden vor meinem Gott. So denke nun daran, wie du empfangen und gehört hast. Und bewahre es und tue Buße. Diesen drei Kritikpunkten kommen jetzt, ich möchte mal so sagen, fünf scharfe Imperative von Jesus, die Befehlsform. Und damit versucht Jesus so bildlich gesprochen seine Gemeinde wach zu rütteln. Und der erste ist gleich, werde wach. Werde wach. Das ist nicht das morgendliche Wecken eines Langschläfers oder der Weckruf eines Tagträumers. Hey, hier sind wir. Es ist auch nicht dieses Hupen, wo dann der Aufkleber vielleicht hinten drauf ist auf dem Auto, hupen zwecklos, Fahrrad rollen vorne. Das ist hier Schalke, Dortmund, manche Bayern, gibt solche Aufkleber. Das ist auch nicht dieses Wecken gemeint. Es geht nicht um ein verklärtes Träumen, es geht darum, dass eine akute Gefahr droht. Verschlafen, dein Leben verschlafen, das eigentliche ewige Leben zu verpennen. Und Jesus möchte seine Gemeinde aufwecken, weil er sie lieb hat. Wenn er es nicht lieb hätte, würde er es gar nicht bemühen. Und laut warnt er Saat davor, dass sie ihr Heil verlieren könnt. Ja, vielleicht ein bisschen das Gleichnis der Jungfrau. Die eine Hälfte war bereit, die andere Hälfte nicht. Sie waren alle da, aber nur die eine Hälfte war bereit. Alle dachten, es würde reichen. Aber nur die Hälfte hat es wirklich gereicht. So ernst sieht Jesus die Lage der Gemeinde hier an. Und er weiß, dass es für einige auch schon ein zu spät ist. Und wie ernst die Lage ist, wird im zweiten Imperativ nochmal unterstrichen. Stärke, was noch lebt. Stärke, was noch lebt. Damit erinnert Jesus seine Gemeinde daran, dass sie das Feuer der Glut neu anfachen müssen. Es gibt also noch was da. Es ist noch was drin. Ist noch nicht hoffnungsmals verloren. Noch ist etwas, wo etwas wieder draus werden kann. Und das erinnert ja auch hier an Matthäus 12,20, wird übrigens Jesaja 42 zitiert, das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auswischen. Das erlebt Saras an dieser Stelle. Ihm sagt nicht, Ofen aus. Ihr habt alles in Sand gesetzt, ich mache den Lauf dicht. Nein, weg das. Da, wo noch ein Funke glimmt, da möchte ich noch was rausholen. Die Gemeinde in dem tollen Ruf, die von sich selbst so überzeugt ist, bekommt gesagt, sorge dafür, dass nicht auch der letzte Rest noch stirbt. Eigentlich muss das die Gemeinde zutiefst erschrocken haben. Man sich jetzt vorstellt, dass eine Gemeinde, also viele Christen, die sich in ihrer Gemeinde als top empfinden, nach uns läuft das, auf uns gucken die Leute. Die Lob und Anerkennung von anderen Gemeinden zu hören bekamen, vielleicht kamen sogar Leute, um zu gucken, wie machen die das eigentlich. Und dann kommt ausreichend Jesus auf sie zu und sagt, es gibt nur für ganz wenige von euch einen Funken Hoffnung. Bitter, erschreckend. Wie weit weg lag ihre eigene Wahrnehmung von der Realität. Aber Jesus sagt auch, es gibt noch Hoffnung. Es ist noch etwas Glut da. Es gibt noch Jünger, die noch geweckt werden können. Und diese Jünger, die hier als das Übrige, was sterben will, genannt sind, als Jünger, die noch nicht geistlich ganz tot sind. Vielleicht haben sie resigniert. Konnte eh nichts verändern. Die sind es Jesus wert, dass er diesen Brief schreibt. Menschlich gesprochen denken wir manchmal in gewissen Situationen, dass Hopfen Malz verloren, lieber Deckel drauf, Schrecken mit Ende als Schrecken ohne Ende. Kann ja auch oft richtig sein. Manchmal gibt es auch ein elendes Sterben, weil man den Mut nicht dazu hat. Aber hier für die Gemeinde in Smyrna sieht der Vollkommene, sie haben noch eine Chance. Es gibt noch ein paar, die sich wieder geistig zum Leben erwecken lassen könnten. Und das Schöne ist, diese Paar übersieht Jesus nicht. Und diese Paar möchte Jesus auch nicht als seine Mitarbeiter, seine Nachfolger verlieren. Jesus ringt um jeden, der sich noch wecken lassen möchte. Und ihm gilt der dritte Imperativ, denke an den Anfang. Am Anfang, als das Herz für Jesus brannte, als man sich für Jesus entschieden hat, die ganze Last der Schuld losgeworden ist. Diese erste Liebe, wie sie auch genannt wird. Diese Zeit, wo nichts zu mühsam war, nichts zu teuer, nichts zu aufwendig, nichts zu anstrengend. Aber sie sind einfach Routine geworden. Eine qualitativ hochwertige Routine, die so gut war, dass man neidisch auf Sardes sah, was da alles möglich ist. Aber innen brannte nichts mehr. Das Programm stimmte noch, der Inhalt fehlte. Ich habe auch eine Gemeinde erlebt, wo wir das Sterben nach Perfektion und Anerkennung diese Liebe zu Jesus auf der Strecke geblieben ist. Schrecklich. Aber noch gibt Jesus nicht auf. Mit einem letzten Versuch fordert er die Gemeinde auf, denk doch nach, erinnere dich an das. Das Gleiche macht man ganz oft in Eheberatung. Wenn es so richtig kracht, warum habt ihr eigentlich zueinander gefunden? Erinnert euch doch an die Anfänge. Geht dahin zurück und dann guckt, wo seid ihr falsch abgebogen. Nichts anderes macht Jesus mit Sardes auch. Denk doch zurück an den Anfang, was war und wo du falsch abgebogen bist. Dann sehen die noch auf dem Weg sind und helfen können, wieder auf den richtigen Weg zu kommen. Und dann folgt der vierte Imperativ, bewahre. Bewahre. Oh, jetzt wird es konservativ. Bewahren, immer beim Alten bleiben. Die Definition im Duden heißt, am Hergebrachten festhalten. Und da meint es aber etwas anderes, wie an Traditionen festhalten. Und das immer nur so tun, wie es die frühere Generation auch getan hat, vom Äußerlichen her, vom Inhaltlichen schon. Ich glaube, Gemeindeleben heißt, ich muss mich jeder Generation neu auf die Menschen einstellen, wie ich es mache. Aber nicht an dem, was ich glaube und was ich lehre, da darf sich keine Abstriche ergeben. Paulus schreibt an Timotheus, du sollst jedoch an der Lehre festhalten, in der du unterwiesen worden bist und von deren Glaubwürdigkeit du dich überzeugen konntest. Du kennst ja die, die dich gelehrt haben. Und Jesus ruft dieser Gemeinde auch zu, denke an das, was sich die Glaubensväter gelehrt haben. Bewahre es, konserviere es, gib es nicht auf. Das ist das, woran heute vieles scheitert. Ich sage es manchmal etwas bissig mit dieser Formulierung. Ich staune manchmal, dass der Heilige Geist 2000 Jahre gebraucht hat, um Menschen zu zeigen, manches richtig zu verstehen ist. Damit will ich sagen, wenn Leute sagen, die Bibel ist aber anders zu verstehen wie früher und dann die ganze moderne Anpassung unserer Zeit reinbringen, sage ich, wieso glaubt ihr, dass in den letzten 2000 Jahren der Heilige Geist nicht die Wahrheit gesagt hat? Das meint Paulus ja auch. Denke, was du gelehrt hast. Denke, wie du Jesus kennengelernt hast. Und das geht nicht auf. Das ändert sich nicht. Und dann kommt der fünfte Imperativ, mit dem Jesus zur Korrektur aufruft. Tue Buße. Mir ist aufgefallen, dass es jetzt erst am Schluss kommt. Nicht am Anfang. Am Anfang kommt die Motivation. Am Anfang kommt die Motivation, wieder ganze Sache mit Jesus zu machen. Konkret Gemeinde wieder mit Jesus zu bauen. Wach zu werden. Sich zu erinnern, was war, was man verloren hat. Das Ganze, was war, daran erinnert Jesus zuerst. Und dann sagt er, willst du nicht wirklich wieder dahin zurückkommen? Beziehungsweise hier, du musst wieder zurückkommen, sonst bist du richtig tot. Kommen wir gleich noch darauf. Erinnert daran, dass Gott immer den ersten Schritt zu uns macht. Auch als ihn die Gebote gab und vorlegte, sagte, ist das das, wo wir miteinander leben wollen? Diesen Grund des Alten Testamentes schloss. Da beginnt es damit, dass Gott sagt, ich bin der Gott, der dich aus Ägypten geführt hat. Da ist Gott den ganzen Weg gegangen. Er hat gesagt, erinnere dich daran, was du mit mir erlebt hast. Und jetzt will ich der Herr dein Gott sein und du sollst mein Gott sein. Und Israel hat es nicht geschafft, wissen wir bis heute. Deswegen kommen die ganzen Propheten mit Bußrufen, Buße, Ruf zur Umkehr. Ehrlich gesagt, im Neuen Testament schaffen wir es als Christen, als Kirchen nicht besser. Auch wir müssen immer wieder umkehren. Aber diese Buße, Umkehr kann wir zu neuem geistlichen Leben führen. Und das möchte Jesus. Er möchte, dass seine Gemeinde wieder ganze Sache mit ihm macht. Nicht mehr darauf achtet, was andere über sie denken. Nicht mehr hoch so viel Wert auf ihren super Ruf legt, sondern in der Beziehung zu ihm wieder auflegt. Zurück zum Anfang, zur Liebe zu ihm kommt. Ich habe jetzt viel über Sardes und die anderen bösen Frommen gesprochen. Das ist viel einfacher, als in den Spiegel zu gucken und zu gucken, wie sieht es eigentlich bei mir aus. Da möchte ich eine kurze Zäsur an dieser Stelle machen, wo jeder für sich mal fragt, wie ist eigentlich meine Beziehung zu Jesus? Wie läuft die gerade? Bin ich wach? Bin ich mir ehrlich bewusst, in welcher Lage ich mich befinde? Stimmt meine Selbstwahrnehmung, meine Nachfolge mit dem überein, wie Jesus mich sieht? Ist meine erste Liebe, meine Beziehung, mein Brennen für Jesus noch so intakt, wie sie am Anfang war? Oder funktioniere ich nur noch? Ich persönlich stelle mir manchmal diese Frage, auch als Pastor. Funktioniere ich nur noch? Eine Routine? Oder ist das Herz noch bei Jesus? Ganz wichtige Frage. Und wenn du merkst, da ist was Bedarf, Stärke, was noch lebt. Gemeinschaft ist angesagt. Wo brauche ich neue Ermutigung? Oder wo soll ich sie anderen geben oder auch Korrekturen? Bewahre ich den Anfang. Gib nicht auf, wenn ich dich neu Jesus zutue, Buße. Wenn du merkst, da ist etwas, was nötig ist. Zieh die richtigen Konsequenzen. Wenn wir diese Konsequenzen zur Beziehung zu Jesus nicht ziehen, dass dir das, was in jeder Ehe auch passiert, irgendwann wird es auf Trennung hinauslaufen. Ich merke, das ist ganz schmerzhaft erlebt beim befreundeten Ehepaar von uns. Sie sind noch nicht getrennt, aber die ganzen Gespräche, wie wir es jetzt vor kurzem besucht haben, sagt er zu mir, ja, so einmal Viertel. Und sie sagt, einmal Viertel, ja, spricht er schon von Trennung. Da möchte man nicht wirklich an sich arbeiten. Und wenn wir das nicht wollen, dann läuft sein Gang. Jesus möchte aber, dass das neue Leben entfacht. Jesus läuft auch nicht weg. Wenn dann sind wir es, die es machen. Mache Jesus ohne Abstriche zum Nummer 1. Beim Reden, Theorie und dem Leben. Ein paar Minuten, zwei, drei Minuten, wo wir darüber mal jeder für sich nachdenken kann. Danach wird die Technik und sein Lied einspielen. Nach endlich ganze Sache. Gib es euch.
jeder Winkel eines Lebens ein Zuhause ist. Ein bisschen bläulich ist nicht blau, ein bisschen gräulich ist nicht grau. Ein bisschen christlich ist nicht das Wandel, das noch zu edel ist. Mach endlich ganze Sachen, mach heute alles ja. Du sollst zu Gott gehören, und zwar ganz und ja. Mach endlich ganze Sachen, den Fahnen, was du bist. Dass jeder Winkel eines Lebens ein Zuhause ist. Ein bisschen guter kein Gewicht, auch Form ist auch leider nicht. Denn was darunter steckt, bist du.
Endlich ganze Sache. Darum geht es, Jesus. Wenn du nicht wachst,
dann war die richtige Worte.
Genau. Das Rote. Wenn du nicht wachst, werde ich über dich kommen wie ein Dieb und du wirst es nicht merken, zu welcher Stunde ich über dich komme. Aber du hast einige wenige Namen in Sardes, welche ihre Kleider nicht befleckt haben. Und sie werden mit mir wandeln in weißen Kleidern, denn sie sind es wert. Das heißt, wenn du dich aufwecken lässt, sagt Jesus dieser Gemeinde, von deinem geistlichen Tiefschlaf und der Traum, wie auch immer, wirst du böse überrascht werden. Und Jesus benutzt hier mal ein sehr negatives Bild, denn ein Dieb, der kommt dann, wenn man es nicht erwartet, der kommt heimlich und ist immer eine unangenehme Überraschung. Und wenn ich denke, ich bin mit Jesus im Reinen, bin es nicht, dann wird die Begegnung mit Jesus zu einer unangenehmen Überraschung werden. Darum gebraucht er dieses Bild, weil er möchte, dass seine Gemeinde nicht so überrascht wird, wenn er auftaucht. Und nicht überrascht ist von ihrer falschen Selbstwahrnehmung, weil Jesus ihnen eigentlich das Gute und nicht das Unheil bringen möchte. Wir können es drehen, wenden, wie wir wollen. Dieses Urteil von Jesus ist vernichtend. Aber es ist noch nicht das Urteil, das er hier spricht. Das ist ein Unterschied. Er sagt, es wird so kommen, wenn. Denn noch gibt er eine Chance, dass es nicht dazu kommen muss. Und so ist dieser Brief ein letzter Weckruf. Das ist den Brief ja sparen können. Das hätte gleich sagen können, hier kommt der Urteil. So wie ein Amtsbescheid, ne? Zu schnell gefahren, da ist das Urteil gefällt. Nein, dieser Brief ist ja ein Weckruf, wo Jesus sagt, hey, du kannst noch umkehren. Und auch die nicht da mitgemacht haben, die sind Jesus auch wichtig, die schädern nicht alle über einen Kamm. Er kennt auch in Sardes die Jünger, die nicht von ihm abgehängt haben, die noch geistlich leben, die ihre Kleider nicht befleckt haben. Und die sind es, die hier vom Thron Gottes erst schriftlich bekommen, ihr seid es wert, mit mir zu leben. Wenn ihr schon mal eine Gemeinde erlebt habt, wo die Theologie, der Glaube so im Bach runter ist, dann gibt es einige wenige, die sagen, ich glaube das, aber noch, dann hast du in der Regel nichts zu lachen. Da wirst du abgeschrieben. Und so wird es diesen Leuten hier gar nicht sein. Sie sagt, haben liebe Glauben machen. Sie bleiben da dran. Und da sagt Jesus, ihr seid es mir wert. Ich sehe das. Und ihr werdet mit mir leben. Und die weißen Kleider stehen für die, die aus der Buße leben, die umkehren, wenn sie feststellen, dass sie in die falsche Richtung gelebt haben. Die weißen Kleider. kriegen wir von Jesus geschenkt. Die weißen Kleider können wir uns nicht verdienen. Und wenn ich Buße tue, wenn ich umkehre, kriege ich dieses weiße Kleid, diese Vergebung geschenkt. Und darum geht es Jesus. Er möchte uns diese weißen Kleider geben. Wer überwindet, der soll mit weißen Kleidern angetan werden. Und ich will seinen Namen nicht tilgen aus dem Buch des Lebens und will seinen Namen bekennen von meinem Vater und seinen Engeln. Wer überwindet. Diese Aussage macht eines wunderbar deutlich, nämlich nicht die Vergangenheit entscheidet über die Zukunft, sondern was ich heute mache, welche Entscheidung ich heute treffe. Und das, was früher falsch war, kann ich umkehren. Man kann heute neue Weichen stellen. Fehler, Sünden, die ich getan habe, sind noch kein endgültiges K.O. für mein geistliches Leben. Denn Leben mit Jesus heißt aus der Vergebung leben. Buße tun, umkehren bedeutet, mein Fehlverhalten, meine Sünde einzugestehen, zuzugeben. Nicht mehr die Fassade darüber aufrechtzuerhalten. Ich darf vor Jesus aussprechen, bekennen, bekomme Vergebung. Wirkliche Vergebung, Befreiung, zählt nicht mehr, was war. Und ich kann weitermachen, indem ich übe, besser zu leben, anders zu leben. Da wird kein Hebel umgelegt. Wir werden nicht von einem Tag und anderen zu perfekten Menschen. Jesus sagt, kommt und lernt von mir. Und darum dürfen wir es auch lernen, aus der Vergebung zu leben. Und dann werden wir erleben, wir haben einen Herrn, der darüber wacht, dass ich auch ans Ziel komme, weil er mich lieb hat. Leben ohne Jesus kann heißen, mir gelingt vielleicht viel. Ich bin vielleicht sogar ein hochmoralischer Mensch, mit richtig guten Werten, mit viel Anerkennung in Gesellschaft und in frommen Kreisen. Aber ich bekomme kein weißes Kleid, wenn meine Beziehung zu Jesus verloren habe. Genau das war das, was in Sardes das Problem war. Sie waren gute Christen mit hohen ethischen, moralischen Werten, Vorzeigegemeinde, hatten vieles, was man sich nur so wünschen konnte, aber sie hatten Jesus nicht mehr, die Beziehung weg. Äußerlich gläubig, aber eben nicht mehr bekehrt. Weil Jesus das ändern möchte, schließt er auf diesen Brief, wie eigentlich alle Briefe, wie ein Ohr hat, der höre, was der Geist in Gemeinden sagt. Soll ich nicht die Ohren schreiben, den Spruch können wir ja auch nehmen. Ich habe zwar nie ganz verstanden, was in dem Ohr steht, kann ich nicht mehr lesen. Darum geht es einfach wirklich ins Bewusstsein zu führen. Wir haben sogar zwei Ohren, dass wir doppelt gut hören können, wie reden. Ein Mund, aber zwei Ohren. Manchmal ist das Reden trotzdem schneller wie das Hören. Aber das möchte ich auch als letzten Gedanken für uns weitergeben. Wenn du jetzt etwas gehört hast, was dein Geist dir gesagt hat, was dein Leben angeht, dann hör das als Einladung Jesu. Es sein zu lassen, wenn es nötig ist, anders zu machen. Vielleicht wird auch gezeigt, jemanden, den du ermutigen sollst oder ermahnen sollst. Dann tu es, wer ein Ohr hat, der höre. Auch da gilt, mach endlich ganze Sache, mach heute alles klar. Du sollst zu Gott gehören. Und zwar ganz im Herzen.